Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Finanzfuchs Talks. Heute mit meinem Stargast, dem lieben Dominik Thiem. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja. Gleichzeitig, bevor du was sagst, gleichzeitig möchte ich eins sagen, freut es mich sehr, dass wir ein gemeinsames Projekt, nämlich deinen Mehrleben-Vlog ins Leben gerufen haben, wo wir viele Insights über dein Leben bekommen, wo wir eigentlich sehen, was macht der Dominik so, nicht nur in seiner Freizeit, sondern vor allem, wenn er Tennis spielt. Das freut mich sehr, dass wir da ein wertvoller Partner für dich geworden sind. Also herzlich willkommen bei uns im Talk.
Danke, danke. Freut mich auch riesig.
Wie geht's dir so?
Gut, gut, danke. Danke.
Gut? Also, ja. Ich habe die erste Frage, die erste wesentliche Frage, ich habe mir das wirklich überlegt, ob ich die Frage stellen soll. Ich frage es einfach, okay?
Ja, sicher.
Pass auf, wenn man doch so berühmt ist, ich bin es ja noch nicht oder nicht, ja, aber du bist es. Tatsächlich kennen dich ganz viele Menschen rund um die Welt eigentlich, muss man sagen, ganz klar, weil du viel gewonnen hast. Ja, ist ja auch eine Ehre für uns, dass du heute da bist. Nochmal danke dafür. Aber dich kennen ganz viele Leute. Wie ist es eigentlich so, wenn du auf die Straße rausgehst, ja, ist das eigentlich cool, wenn dich jeder kennt? Ja? Oder ist das eher dann irgendwie, denkst, wow, ab und zu denken wir, wenn mich jetzt nicht jeder kennen würde, wäre es auch einmal cool. Wie ist das so?
Es kommt echt drauf an, also auf die Situation. Und also wie ich richtig viel gewonnen habe, dann ja, ist jeder, also sind viele hergekommen, haben gratuliert und das und das. Und jetzt, oder wenn es Phasen sind, wo es nicht so läuft, oder wenn ich viel verloren habe, dann ist fast so ein bisschen Mitleid oft dabei. Und wo, okay, wo auch oft Leute irgendwie mich so behandeln, als würde es mir richtig schlecht gehen, was ein bisschen komisch ist, weil, okay, mir geht es ja eh gut, mir geht es vielleicht nur sportlich gerade nicht so gut. Das ist ein bisschen komisch. Aber ja, in Österreich habe ich mich echt dran gewöhnt, weil mich richtig viele Leute kennen.
Ja, ja, stimmt.
Aber die meisten sind echt nett, oder ich habe ganz, ganz selten unangenehme Begegnungen gehabt, und mit den Kindern ist überhaupt mega, weil die sind, also die, das sieht man echt noch so, das Ehrliche und das Strahlen, yeah, in den Augen, wenn es kommen, das ist richtig cool. Aber wie gesagt, die meisten Begegnungen sind echt top, und sobald ich ins Ausland komme, sicher erkennen mich noch ein paar Leute, aber dann wird es viel weniger. Yeah. Und ja, überall, oder in den meisten ausländischen Städten ist es echt entspannt, also da kennen mich wenige, und das ist auch was, wo ich so Sportler, die noch viel bekannter sind als ich, nicht beneid, die überhaupt nirgends mehr, okay, unerkannt gehen können.
Würdest du sagen, ist das eher Lastern, wenn du noch bekannter wirst quasi? Ist es eher für viele auch ein Lastern? Weil das hat mich schon immer interessiert, weil wenn du wirklich auf die Straße gehst, in Österreich, so wie du sagst, Österreich ist sehr speziell, glaube ich, was das betrifft. Wenn man gewinnt, sind alle Österreicher quasi. Wenn man verliert, ist dann, na, ich habe es immer schon gesagt. Ja, das ist. Aber Fußball ist auch ein gutes Beispiel, oder? Wenn die Nationalmannschaft gut spielt, ist jeder ganz motiviert und sagt, wow, wir werden Weltmeister quasi. Und wenn es zweimal nicht so gut spielen, weil es einfach menschlich ist, dass man nicht gut spielt, sagt man, wir gewinnen nie was. Ja? Spürst du das so extrem eigentlich draußen?
Ja, die Höhen sind sehr hoch und die Tiefen sind sehr tief, das spüre ich schon. Aber ja, es ist ein bisschen so, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich verliere, so fast Mitleid und fast so irgendwie, als würde es mir so als Person gar nicht gut gehen, oder weil das, ja, wird alles so verwoben. Aber ja, man gewöhnt sich eh dran, also es ist echt okay. Und aber wenn man so reinkommt in das Ganze, wenn das noch nicht so also so bekannt ist jetzt für einen, dann ist es schon teilweise schwierig. Dann denkt man sich so, okay, was sage ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Aber ja, das kommt mit der Erfahrung.
Super interessant, da lernt man auch sicher viel. Ja. Ja. Super interessant. Wir werden es heute ein bisschen chronologisch aufarbeiten, logischerweise. Aber für alle Österreicher, glaube ich, in Dominik geht's gut. Ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Also, ja, den geht's nicht schlecht, ja. Lass uns vielleicht einmal so chronologisch aufarbeiten, ja. So ein bisschen was, auch, weil wir wollen ja auch mit dem Vlog oder auch mit der Finanzfuchs Talkshow, wollen wir den Menschen kennenlernen. Wir wollen jetzt nicht unbedingt jetzt sagen, wow, ob es jetzt gut gespielt oder schlecht. Ist uns da jetzt relativ egal. Natürlich freut es mich, wenn du gewinnst. Natürlich sind wir Fans, und wir sind aber immer Fans davon, logischerweise. Das ist, man gewinnt, man verliert im Leben. Das ist einfach so. Das ist das Leben an sich. Aber wenn du jetzt vielleicht von den Anfängen, Dennis, du hast ja, wann hast du begonnen und wie hat sich das eigentlich entwickelt? Was hat dich motiviert? War immer schon so, dass du sagst, Dennis. Wann war das so?
Ja, ich habe, also seitdem ich denken kann quasi, oder vielleicht sogar noch davor, haben mich meine Eltern immer am Tennisplatz mitgenommen, weil die waren, also die haben eine Tennisschule gehabt und also es waren sehr junge Eltern und die Großeltern waren auch noch berufstätig, also da, die haben mich immer mitgenommen am Tennisplatz und sobald ich gehen habe können oder irgendwas in die Hand nehmen habe können, habe ich halt den Tennisschläger in die Hand genommen und habe gegen die Ballwand gespielt oder habe mich dann auch bald einmal in die Gruppen einbaut, mit denen meine Eltern gespielt haben und hab mitgespielt da und ja, da habe ich sofort echt riesen Spaß dran gehabt. Also ich glaube, als Kind hat man sowieso an jeden Sport Spaß und bei mir war es eben Tennis, weil ich am Tennisplatz war. Und genau so hat sich das dann entwickelt, weil ich von Anfang an nichts anderes kennt habe. Also so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber ich glaube, ich war sicher...
Wie alt warst du da circa?
Wo du damit? 4, 5, 6, sowas, ja. Wo ich wirklich, wo ich wirklich oft mit war, sicher 3, 4, 5 Mal die Woche. Und genau, wo ich ein bisschen spielen habe können, mich in die Gruppe einbaut habe oder stundenlang gegen die Ballmauer gespielt habe. Okay. Also war schon cool. Und ja, da habe ich einen riesen Spaß und eine riesen Leidenschaft dann entwickelt.
Und du warst jeden Tag dort quasi gefühlt?
Ja, jeden Tag, weil also es waren im Sommer sowieso Camps und dann unter der Woche auch, ich glaube im Ort noch sogar. Wie gesagt, das war mit 5, 6, also bevor, das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern.
Ja, ist klar.
Aber ja, das war im Dorfverein und dann in der, da wo meine Eltern eben dann so Tenniscamps gespielt haben, da war ich immer dabei und habe dann bei den Gruppen mitgespielt und jede freie Minute gegen die Ballwand und dann daheim noch gegen die Terrassentür, gegen die Glastür, was nicht allen gut gefallen hat.
Auch mal zusammengeschossen oder sowas?
Oft genug,
oft genug, sehr gut, ja, das gehört dazu.
Im Garten auch gegen die Mauer gespielt, wo ich dann, also ich kann mich erinnern, wo bei den Großeltern, wo so ein Rasenstreifen war, wo ich mich durchgehend bewegt habe, der dann braun war.
Nach ein paar Wochen.
Ja, genau, so war es die ganze Zeit.
Okay, und deine Eltern, das wusste ich zum Beispiel nicht, deine Eltern haben eine Tennisschule gehabt quasi?
Genau, ja, also die haben echt früh angefangen, auch mit Anfang 20 oder so.
Okay.
Gemeinsam eine Tennisschule gehabt. Meine Mama ist dann so dort geblieben und der Papa ist dann also auch Richtung Leistungsbereich gegangen, weil das so immer auch sein Ziel war, dass er also immer bessere Spieler trainiert. Mhm. Aber am Anfang haben beide eben die Tennisschule gehabt, wo ich dann auch immer dabei war.
Waren Sie selber Spieler eigentlich oder dann oder der Vater immer Trainer?
Ja, Spieler kann man nicht bezeichnen, aber
okay.
Sie haben schon gespielt, aber jetzt nicht, also nicht professionell oder so.
Okay, aber mehr aufs Trainieren, also Trainer fokussiert dann quasi?
Ja, ja.
Und dann hat sich das entwickelt, kann ich das richtig verstehen? Also das heißt, du warst dann jeden Tag dort und ihr habt trainiert, du hast gegen andere gespielt angefangen. Wie kann man das vorstellen? Gibt es ja Jugendliga oder
wie geht das so? Ja, genau. Also es gibt ab 6, 7 kannst du anfangen zum Turniere spielen. Also es gibt so U10 geht's los. Und ja, ich habe dann gut gespielt, dann habe ich schon mit 6, 7 bei U10 gespielt.
Okay.
Und dann klarerweise auch viel gewonnen schon. Also zuerst im Tennis heißt das Kreis. Also das ist so, damals war es Wiener Neustadt und Umgebung.
Ja.
Und dort war ich dann immer erfolgreich und sicher dann mein Erfolg ist auch passt die Motivation auch. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. So zuerst niederösterreichweit und dann U10 gibt es vereinzelt oder paar Turniere im Jahr. Österreichweit schon, da war ich immer vorne dabei.
Okay.
Und so ab U12, also wenn du so 10, 11 bist, geht es dann eh schon österreichweit los. Also da gibt es so echte so Circuits, also wo paar viele Turniere stattfinden, mit einem Masters zum Schluss, dann U12 ist das erste Mal, wo es österreichische Meisterschaften gibt.
Cool.
Und genau, dann eigentlich so mit 10, 11, speziell im Tennis, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, musste eh schon den vollen Weg einschlagen, weil alle so früh beginnen. Und wenn's da,
so früh schon?
Ja. Also ich glaube, also die meisten, die man jetzt kennt, also haben so früh begonnen. Ich glaube, so der Janik Sinner ist eine Ausnahme, wo der Skigefahren ist. Also super, der ja.
Das habe ich auch gelesen, ja, genau, richtig. Der was ganz was
anderes. Ja, der unglaublich gut Skigefahren ist, also auch professionell. Und dann, glaube ich, erst mit 13 oder so angefangen hat, voll Tennis zu spielen. Also es ist richtig, richtig spät. Mhm. Aber ja, die meisten, und auch ich auch, so mit 10, 11 schon in Richtung Profi.
Leistungssport, weil das wäre meine nächste Frage. Hat es so einen entscheidenden Moment gemacht oder war es für dich von Anfang an klar, dass du sagst, ich will diesen Profi werden? Oder hat sich das ergeben, weil du sagst, ich spiele gut und das taugt mir und ich mache es fürs Spiel?
Das hat sich bei mir so langsam entwickelt. Also irgendwie, weil ich immer vorne dabei war in Österreich und dann international auch ganz gute Ergebnisse gehabt habe. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe mit 8, 9, boah, ich will mit 20 in Wimbledon-Pokal in die Höhe heben, sondern also das war irgendwie so weit weg, dass ich das gar nicht in mir drin gehabt habe oder im Kopf gehabt habe, sondern hat sich so langsam entwickelt. Also es haben, wie gesagt, immer die Ergebnisse passt. Also 12 bin ich dann österreichischer Meister geworden. Und dann war ein bisschen eine schwierigere Phase, weil ich auf die einhändige Rückhand umgestellt habe. So für 2 Jahre. Und dann ist das immer so langsam kontinuierlich nach oben gegangen, wo ich dann auch international die ersten guten Ergebnisse gehabt habe. Und somit war irgendwie immer das Ziel vor Augen, mal Profi zu werden. Mhm. Was das jetzt genau bedeutet oder wo ich hin will, das habe ich nicht wirklich gewusst. Und das hat sich dann selbst viel später so eher langsam entwickelt.
Hat es damals in der Phase so ein Hero gegeben? Ja, ich kann mich nur erinnern, natürlich, ich weiß gar nicht, welche Zeit das war, aber früher hast du natürlich Tennis geschaut, weil es hat immer so einen Österreicher gegeben, jetzt Thomas Muster oder jetzt hat es dann dich gegeben im Endeffekt, wo halt die Leute bei der Klasse, bei der Vorpickt sind und sagen, wow, geil, Österreicher, geil, schaue ich zu. Hat es irgendwem gegeben, einen Österreicher, oder hat es einen anderen Spieler gegeben für dich, wo du sagst, das ist mein Hero gewesen damals?
Nein, überhaupt nicht, interessanterweise. Nicht. Also ich habe immer richtig gern Tennis geschaut, generell, aber ich habe alle Spieler irgendwie gern gehabt. Also da war jetzt kein einzelnes Idol dabei. Also ich habe dann relativ früh begonnen in der Akademie zum Trainieren und da war der Kubek dabei. Und sicher mit 11, 12 war es unglaublich. Der war damals Top 50 in der Welt. Und
stimmt, genau. Richtig gut drauf,
gell, damals. Ja, genau. Ja. Ist unglaublich, wenn du 11 oder so bist und dann spielt neben dir so ein Profi. Dann spielt er vielleicht sogar hin und wieder ein paar Bälle mit dir. Genau, also sicher waren die Österreicher besonders, weil ich dann auch in Wien und ich glaube, damals hat es noch St. Pölten gegeben, Kitzbühel bei den Turnieren zuschauen war. Aber ja, genau, ich habe eben immer richtig gern Tennis geschaut, den Sport einfach allgemein. Mhm. Und so ein einzelnes Idol oder so habe ich gar nicht gehabt.
Aber wie war das für dich so? Kannst du dich noch erinnern, wenn du so Kitzbühel gesessen bist, sagst du bei den Fans und da hat wer gespielt, völlig wurscht, wolltest du dann unten stehen auch und hast du das den Drang schon gehabt und gesagt, ich will da einmal stehen und spielen da unten?
Nein, den Drang habe ich nicht gehabt. Also ich habe irgendwie das bewundert, wie gut die spielen. Und das war für mich, wie ich mit 12 oder so, 13 da zuschauen war, war das sowieso noch so weit weg. Habe ich mir auch irgendwie verglichen, wie spielen die, das wird nicht gehen oder so.
Achso, okay, verstehe.
Und erst dann, wenn es ein bisschen realistischer geworden ist, mit 16, 17 oder so, dann habe ich so den Traum gehabt oder auch das Verlangen gehabt, dass ich da unten stehe und spiele, aber wie ich jünger war, nicht wirklich.
Deine Eltern waren ja von Anfang an immer so dabei, sage ich jetzt mal. Dein Vater hat dich von Anfang an trainiert, habe ich das richtig verstanden damals? Ja? Oder wie war das damals? Oder hast du andere Trainer gehabt? Oder ab welchem Zeitpunkt war das so?
Er hat mit mir angefangen, wie ich ganz jung war. Aber ich habe dann immer auch ein bisschen mit anderen Trainern schon trainiert. Und dann mit 11 oder so bin ich zu meinem ehemaligen Trainer dann kommen, wo mein Papa auch in der Akademie gearbeitet hat. Also der war immer dabei, auch wenn wir echt lang dann nicht miteinander direkt trainiert haben, aber dabei war er immer. Und ja, manchmal war es mehr, manchmal war es weniger, aber im engeren Umkreis war er immer dabei. Und ja, genau so war es auch dann die Jahre, oder die letzten, ich würde sagen, 10 Jahre, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja.
Gibt es einen speziellen Moment, wo du sagst, der war es, wo du dann gewusst hast, okay, jetzt bin ich gut genug, nennen wir es mal so, mit 16, 17, 18, whatever, wo dann so ein Turnier war, wo du gesagt hast, jawohl, jetzt habe ich das gewonnen, und das war schon so der Durchbruch dann, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt passt das, oder gibt es das gar nicht und du hast dich permanent weiterentwickelt?
Es war schon eher so, dass eine permanente Entwicklung da war, aber es waren schon so gewisse Schlüsselmatches dabei, würde ich sagen. Also zum Beispiel das erste Mal, wo ich in das Wien-Turnier gespielt habe, in der Stadthalle, das war damals noch in der Quali, 2010, bin ich gerade 17 geworden, und habe ich zum ersten Mal gegen einen Spieler gespielt, der unter den Top 100 war in der Weltrangliste. Und eigentlich habe ich mich richtig, richtig angemacht vor der Partie, weil es war das erste Mal, dass ich gegen so einen hochplatzierten Spieler gespielt habe, und eigentlich bin ich so eher reingegangen ins Match, besser nicht blamieren, also ich hoffe, dass ich zumindest ein gutes Match abliefern kann oder so, und im Endeffekt habe ich dann knapp in 3 Sätzen verloren, und das war so ein Schlüsselmatch, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich bin ich schon viel besser als erwartet, und ich habe den Top 100 Spieler an den Rand von einer Niederlage gebracht, was eigentlich unglaublich ist. Ja. Und das war zum Beispiel ein Schlüsselmatch, und dann das nächste, wo ich mich so erinnern kann, war auch wieder, also 3 Jahre später dann in Wien gegen Zonga, das war das erste Match gegen einen Top 10 Spieler, also gegen einen absoluten Superstar.
Der war damals richtig gut.
Ja, genau. Der war Nummer 7 oder Nummer 8 oder so. Und gegen den habe ich wieder 7-6 im dritten verloren, ganz knapp. Okay. Aber da war es so wirklich, okay, ich kann, wenn ich mich gut weiterentwickle, kann ich es auch einmal dorthin schaffen, wo der jetzt steht. Weil der Unterschied in dem einen Match war echt überhaupt nicht groß. Und ja, das war auch so eins der größten Schlüsselmatches, finde ich, in meiner Karriere, wo ich dann echt gesehen habe, ja, ich kann es echt dorthin schaffen, wo der steht. Und das ist Top 10 und das ist eh schon ganz rauf.
Aber ich glaube, die meisten Menschen, glaube ich, wissen nicht, was für eine Leistung dahinter steckt. Also man redet so, du warst drittbester der Welt, also du warst Top 3, Top 10, Top 3, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen ja gar nicht, wie das funktioniert, glaube ich. Ja. Das hört sich sehr einfach an, ne? Spiele ich gegen Top 50, Top 100, ich meine weltweit. Ja. Ja. Da muss man sagen, da Hut ab und Respekt davor. Ja, naja, aber das, glaube ich, das verstehen die Leute draußen jetzt nicht und sagen, okay, ist halt Top 50, Top 100, boah, ja. Nicht 10 ist schlecht, ne? Naja, so ist ja der Gedanke. Ist es eigentlich, dann, das hat mich schon immer interessiert, ist es dann irgendwie, hast du irgendwie gemerkt, dann ist es die Taktik, ist es das Körperliche, ist es das Geistige, was du brauchst, oder ist es so, weil du sagst, gegen den Zonga zum Beispiel jetzt da, war der mental besser, war der körperlich fitter, oder wie, oder war der spritziger? Ich weiß nicht, wie viel Taktik ist es eigentlich beim Tennis und wie viel. Weil beim Fußball, ich kann dir ein Beispiel sagen, beim Fußball, wenn du ein eingespieltes Team hast, kannst du natürlich viel taktieren auch, logischerweise. Ja, da kommt es ja nicht auf den einen Schlag jetzt an, sondern du hast halt eine Mannschaft und du bist halt der Elferteam und dann machst du halt taktisch sehr viel und du kannst das schön drehen und wenden, sage ich jetzt mal. Beim Tennis ist ja das ganz anders eigentlich. Ja. Stehst alleine am Platz, machst du einen Scheiß, ist der Punkt weg.
Ja.
So, ist relativ einfach. Aber wie viel Taktik und wie viel körperlich ist das? Eigentlich?
Also ich finde jetzt, da zum Tennis, wenn man weit vorne stehen will, gehört so viel dazu. Also ich finde, also die Geschichte über das Zonga-Match ist auch ganz lustig und interessant für mich jetzt, also es war vor 11 Jahren, so von einer Distanz betrachtet, weil damals, wie gesagt, ich glaube, dass ich habe gegen den 7-6 im dritten verloren, da ist fast kein Unterschied da, und damals habe ich mich gefühlt wie der Kaiser. Und aber die Wahrheit war, das, was ich dann erst später, wie ich selber dort oben gestanden bin, so mitbekommen habe oder erfahren habe, dass der Zonga hat die Woche davor richtig gut gespielt bei einem Turnier in Shanghai. Und das heißt, unser Match war, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag oder so. Und der hat am Samstag noch in Shanghai Semifinale gegen Djokovic gespielt oder so. Mhm. Und und war dann, ist dann nach Wien geflogen und hat Jetlag gehabt, hat dann dort die erste Runde knapp gewonnen, sein Knie war einbandagiert und ich war eben, ich habe mich 2 Wochen auf das Turnier in Wien vorbereitet, war topfit, war jung und das finde ich, das zu verstehen, was da alles dazugehört, das habe ich damals nicht, also das habe ich erst später, weil das ganze Reisen, das von einem Turnier, von völlig unterschiedlichen Bedingungen zum nächsten Turnier zu kommen und dann wieder dort performen. Das ist fast der größte Teil an dem Ganzen. Okay. Weil das ist, glaube ich, in allen Sportarten ähnlich, dass alle gut spielen, dass das alles extrem professionell schon ist, aber das wirklich Woche zu Woche am Platz zu bringen mit allen Äußerlichkeiten, was da dazugehört, mit Reisen, mit Fliegen, mit Jetlag bekämpfen, mit den kleinen Wehwehchen überstehen, mit dem, die Belastbarkeit eigentlich, das ist fast der Hauptpunkt, finde ich, wenn man ganz weit oben steht. Und das hat man das Match auch mit einer gewissen Distanz dann auch vor Augen geführt damals. Mhm.
Interessant. Ich glaube, das wissen die wenigsten Menschen. Und ihr habt auch so eine kurze Frequenz. Also wenn du weiterkommst, ist ja abartig, alle 2-3 Tage, wenn du Pech hast, 3-4-5 Sätze knapp und in 2 Tagen wieder. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine neue Belastung, oder? Auch physisch, oder?
Ja, absolut. Also Grand Slam-Turnier, also wie ich dort weit gekommen bin, war es echt ab. Also das dauert ja 2 Wochen und ab Viertelfinale, also ab so Mitte 2. Woche, ist eigentlich nur noch ein Dahin-Existieren. Also es ist
so extrem, oder was?
Ja, es ist echt extrem, weil die körperliche und die mentale Belastung, also ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber für mich war es immer extrem hoch, wie ich so weit reingespielt habe. Also es ist dann überhaupt kein Appetit mehr da. Ich hab nur noch gegessen, weil ich essen habe müssen, damit die Kraft da ist. Der Schlaf ist völlig im Eimer, weil ich habe, oder du spielst teilweise einmal um 11 am Vormittag dein Match, dann spielst du das nächste Mal um 8 am Abend, wo du dann um 3, 4 ins Bett kommst, wenn alles fertig ist. Also der ganze Biorhythmus ist auch völlig im Eimer und da ist die Belastung echt hoch und das merkst du dann, nachdem das Turnier vorbei ist, wenn die ganze Anspannung runterfällt, was das für eine Belastung war und wie hin es dann danach bist. Ja.
Aber das heißt ja auch, du musst so physisch gut drauf sein, eigentlich so trainiert sein eigentlich, oder? Wie schaut so ein typischer Tag eigentlich von dir aus, wenn du jetzt Training machst, oder wie schaut das so aus, dass man sich was vorstellen kann?
Ja, es ist extrem wichtig, das körperlich voll fit bist. Aber ein typischer Trainingstag schaut aus, also morgen ist so einer zum Beispiel, wo ich zweimal 2 Stunden Tennis spiele, also so 10 bis 12, 2 bis 4. Davor mit meinem Physio mache, also Mobilität, Flexibilität, Verletzungsprophylaxe quasi.
Okay.
Dann ein bisschen Warm-up vorm Tennis, dann eben die 2x2 Stunden Tennis und dann am Abend noch eine Behandlung mit meinem Physio, die dazu da ist, dass ich am nächsten Tag das wieder machen kann. Also das ist der Sinn des Ganzen. Also ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Also
das ist dein Arbeitstag quasi?
Genau. Also ich fahre um 9 weg und komme um 5, 5:30 wieder heim.
Okay.
Und dann mit der Behandlung bin ich um 8 fertig. Also das ist ein ganz normaler Arbeitstag, ja.
Okay, na, ganz normal. Also einige würden sagen, wow. Also das ist schon, hat schon viel was mit Disziplin zu tun. Ist eigentlich, jeder Mensch hat da so Werte. Ich finde ja Werte sehr, sehr wichtig. Gibt es so Werte, wo du sagst, sind die besonders wichtig oder haben dir geholfen in deinem Leben bis jetzt, wo du sagst, genau nach diesem Wert lebe ich und die spiegeln sich auch wieder in deinem Leben?
Also jetzt sportlich sicher die Disziplin und die Konstanz oder Kontinuität, das ist ganz wichtig, weil also rein sportlich sind das, finde ich, die wichtigsten Werte, dass das wirklich auch durchziehen kannst von einem jungen Alter bis bis du es dann wirklich auch geschafft hast oder bis du in der Profikarriere bist, weil es gibt viele, viele Abzweigungen, die du nehmen könntest. Ja. Also da bist du ja im Endeffekt ein normaler Mensch, auch jung und da gibt es viele Ablenkungen und viele Wege, die du einschlagen könntest, die nicht zielführend wären jetzt am Weg zu einem Profi-Tennisspieler. Da habe ich die meisten auslassen, was sicher wichtig war, dass ich so gut geworden bin dann im Endeffekt. Also das ist jetzt das rein Sportliche und das Menschliche ist ja noch viel wichtiger, weil da ist, finde ich, der Respekt am wichtigsten und auch die Freundlichkeit, weil ich finde auch, wenn ich jetzt mit Spielern rede, die auch älter geworden sind, also wir kommen dann immer drauf, dass wir auch vielleicht in jungen Jahren die Werte nicht so gelebt haben auf der Tour und dass das aber extrem wichtig ist, weil irgendwann ist das Tennisleben aus oder ist das Sportlerleben aus, das ist so in unserer Sparte, da hast einen gewissen Zeitraum und danach geht ein viel längerer Teil vom Leben noch los. Und ja, wenn man dann irgendwie so die Werte ein bisschen versaut davor, glaube ich, hat man extreme Schwierigkeiten. Und das habe ich versucht dann, auch wenn ich am Anfang sicher, oder wie ich jünger war, sicher nicht perfekt drin war, dass ich die dann immer mehr gelebt habe und ja, wirklich versucht habe, so zu sein, wie ich auch wirklich bin. Also nicht zu verstellen oder so. Und ja, da ist Freundlichkeit und dass man authentisch ist eben extrem wichtig und dass man ja alle mit dem gleichen Respekt behandelt.
Allein wenn du das jetzt sagst, merke ich das. Ja. Und das ist das Schöne daran, deswegen gibt es ja auch den Mehrleben-Vlog von dir, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, so wie du sagst. Also viele vergessen ja drauf, viele Sportler, denke ich auch. Ja. Ja. Sehr viel im Fußball, Tennis und überall in jeder Sportart hast du ja, du sagst richtig, eine Karriere nach der Karriere. Ja. Aber ich kann da eins sagen, also das, was ich so wahrnehme, und das ist jetzt nicht, weil ich da über-Fan bin, sondern einfach nur neutral betrachtet, machst du das brutal gut, weil du natürlich genauso bist, wie du bist im Endeffekt. Jetzt, sonst hättest du das nicht so weit geschafft. Nur so kleine am Rande. Und da muss man schon sagen, ziemlich Respekt. Und wir kennen ganz viele Sportler. Wir arbeiten mit Sportlern zusammen. Fußballer. Wurscht jetzt da, ob das Kampfsport ist oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, das sind schon Werte, was du sagst. Disziplin. Ich glaube, das brauchst du einfach. Ne? Auch den Mut, vielleicht was Neues zu machen. Aber vor allem den Respekt. Und ich denke, das ist ganz eine wichtige Geschichte. Darum bist du auch so weit gekommen, wie du jetzt gekommen bist. Bis jetzt und weiter darüber hinaus natürlich. Gibt es denn noch so bestimmte Personen oder Situationen, die dich maßgeblich beeinflusst haben auf deinen Weg? Oder war das so, dass du gesagt hast, hey, das habe ich einfach gemacht, dann hat sich das entwickelt und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das war einfach so, das hat sich entwickelt? Oder gibt es gewisse Situationen, gewisse Personen, die dich maßgeblich beeinflusst haben dann?
Ja, sicher gibt es die. Also es ist immer, finde ich, oder glaube ich, wenn man es so weit nach oben schafft, muss immer eine gewisse Konstellation passen und man muss auch immer Glück haben, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Also ich habe dann am Anfang mit Papa mehr trainiert und dann bin ich mit 11, glaube ich, oder 12 zu meinem ehemaligen Trainer gekommen, mit dem ich dann bis 2019 gearbeitet habe und die Konstellation war sicher, die hat sicher passt, dass ich eben den Weg gehen kann, den ich gegangen bin. Und ja, das war eben von 11, 12 bis 25 und das waren 14 Jahre. Ja. Und das war sicher die Zeit, die mich auch am meisten beeinflusst hat.
Prägende Zeit eigentlich. Ja. Ja. So wie du sagst, du hast Versuchungen 16, 17, 18, wo die anderen fortgehen vielleicht, ja, oder?
Ja,
das ist ja so.
Ja, sicher.
Also hast du eigentlich gibt es Leute, jetzt muss ich den Namen nicht nennen, aber im Fußball war das oft so, da hat es ganz viele Talente gegeben, die waren bei 12, 13, 14, 15 extrem gut, wo du dachtest, wow, wenn der so weiterspielt, perfekt, ja, wie der Weltmeister quasi. Mit 16, 17 nie wieder gesehen, weil er fortgegangen ist. getrunken hat, völlig wurscht, man sagt, was ist normal menschlich? Du sagst, ja, aber es ist so. Hat es das bei dir auch gegeben? Hast du da viel Kontakt zu anderen gehabt? Oder ist die Community da nicht so groß? Beim Fußball ist schon größer, glaube ich, weil es einfach viel mehr Spieler gibt, sage ich jetzt mal. Aber hat es das da auch gegeben?
Ja, ich habe gelacht, weil ich an gewisse Personen dachte, wo ich jetzt keine Namen
nenne, natürlich. Okay. Die das Potenzial gehabt hätten?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Also international weiß ich es nicht, weil da ist man noch nicht, oder da kennt man nicht so gut die Leute mit 12, 13 oder so. Ja. Aber in Österreich ist man schon viel gemeinsam auf internationalen Turnieren und auch in Österreich hat man Lehrgänge manchmal, wo man, oder Fitnesslehrgänge, wo man mit denen zusammen ist und wo es einige Spieler gegeben hat, die richtig gut gespielt haben, die unglaublich talentiert waren, aber die dann die Abzweigungen genommen haben, die dann eben nicht zuträglich sind für einen Weg zum Profisportler. Aber ja, ich kenne einige jetzt noch, die haben trotzdem ihren Weg gemacht. Also die haben halt nicht den Profisportlerweg, sondern einen anderen richtig guten Weg gemacht, was ja auch völlig okay ist. Also das vergisst man auch immer, finde ich. Also so, wenn man, da verurteilt man irgendwie die Leute dazu, aber es ist ja auch... Ja. Eigentlich ist fast der normalere Weg, wenn man die Abzweigung nimmt oder wenn man sich jetzt fürs normale Leben entscheidet, finde ich. Aber ja, da gibt es einige Beispiele, die sicher das Potenzial dazu gehabt hätten, aber ja, einen anderen Weg eingeschlagen haben.
Okay. Also gibt es das in jeder Lebenslage. Ja. Du meinst, die erste Ausnahme zum Beispiel auch dann Beruf, einen ganz anderen Beruf in die Wirtschaft gegangen sind zum Beispiel und dort erfolgreich zum Beispiel geworden sind. Es gibt ja ganz viele Sportler, Ex-Sportler, die ja natürlich vom Mindset und von den Genen so konzipiert sind, dass sie sagen, okay, wenn ich Tennis spielen kann, kann ich ja wirtschaftlich Erfolg haben, weil ich Disziplin habe. Du meinst sowas eher auch, oder?
Ja, sowas oder, also das passiert auch oft, dass die mit, weiß nicht, 13, 14, 15 aufhören oder so und dann aber ein paar Jahre später wieder die Disziplin komplett für sich entdecken und dann richtig erfolgreich in einer anderen Sparte werden. Mhm. Und ja, also wie gesagt, was ja auch eine Top-Leistung ist, aber im Sport, wo du so eine begrenzte Zeit hast, holst die 4, 5 Jahre eben nicht mehr auf. Ja. Mhm. Und das sind ein paar eben, die jetzt auch in anderen Berufen richtig erfolgreich sind, aber auch das Potenzial sicher gehabt hätten für eine super Sportkarriere.
Aber Profisport heißt verzichten, oder?
Ja, schon.
Schon, oder?
Ja.
Musst du vieles verzichten, oder?
Ja.
Sind auch die wenigsten Menschen. Was musste der Dominik Thiem verzichten, denkst du? Weil er Profisportler geworden ist. Also weil er gesagt hat, mit 16, 17, okay, ich gehe nicht vor, ich mache das nicht, ich bin Profisportler.
Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Jahre, wo man am meisten darauf verzichten muss. Wo man so zum Fortgehen anfängt, mit den Freunden abhängt, wo auch die ersten Mädels kommen dann, wo man dann nicht so irgendwie das Verliebtsein oder die Beziehung genießen kann oder so, weil man keine Zeit dafür hat, weil man trainieren muss, weil man auf Turniere fahren muss, weil man keine Geburtstagsfeiern gehen kann, weil man am Wochenende, wenn die anderen weggehen, wenn es eigentlich wollen, dass du mitkommst, wo du dann einfach nicht mitkommen kannst. Also das sind die meisten Sachen. So von 16 bis 17, die sicher sehr, sehr cool sind und die sicher richtig gute Erinnerungen sind und auf die du oft verzichten musst. Also nicht immer, also ich habe auch gute Zeiten gehabt, aber sicher viel, viel weniger als andere. Ja,
ja, sonst geht es ja nicht. Ne? Ja. Gibt es so einen den stolzesten Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, hey, da war ich auf mich am meisten stolz. Gibt's den eigentlich oder gibt's mehrere?
Ja, es ist sicher der US Open Sieg. Das ist der Moment.
Das war abartig.
Ja, wo ich am meisten stolz auf mich war. Ja. Also der überstrahlt so in der Sportkarriere alles. Aber dann sind auch ein paar andere Sachen dabei, so wie der Sieg beim Turnier in Wien, also der für mich an zweiter Stelle steht, der ganz, ganz besonders ist, weil ich das Turnier seit Ewigkeiten kenne, weil ich da schon auch als 5-6-Jähriger Zuschauer war und eigentlich bis auf das Jahr, wo ich verletzt war, jedes Jahr gespielt habe. Und da bin ich schon richtig, richtig stolz und richtig, richtig froh, dass da mein Name in der Siegerliste steht, weil das wäre so irgendwie ein Puzzleteil, was fehlen würde, wenn ich das Turnier nicht gewonnen hätte. Und es war fast 2019, wie ich gewonnen habe, eine perfekte Woche. Und ja, das kommt gleich nach dem US Open-Titel, das ist eine Woche und ein Turnier, wo ich mich richtig, richtig gern zurückerinnere.
Okay. Gibt es auch stolze Momente, wo du verloren hast? Weil du redest immer von, man redet ja meistens von den Gewinnen, logischerweise. Du warst ATP Finals, ne? Weiß ich. Ja. Habe ich sogar live zugeschaut, weiß ich.
Ja.
Abartig. Ja. Nochmal, man kann das nicht nachvollziehen, weil du natürlich, das muss ja ein Druck sein und das muss ja trotzdem, ich weiß nicht, wie du gehst ATP Final rein und spielst Finale, passt, weißt, wenn du gewinnst, ATP. Also, nochmal, wie ist das so? Das muss trotzdem ein abartiges Gefühl sein, oder?
Ja, es ist ein unglaublich geiles Gefühl, aber es tut dann trotzdem richtig weh, nach der Niederlage. Die ersten Tage danach, mit ein bisschen einem Abstand, habe ich immer realisiert, was das für eine gute Leistung eigentlich war, was das für eine gute Woche war. Und deshalb sicher war ich auch da ein bisschen stolz auf die Wochen, obwohl es nicht perfekt ausgegangen sind. Aber das ist das so ein bisschen das Bittere im Tennis, dass ja, von 128 Spielern beim Grand Slam nur einer jetzt ohne Enttäuschung heimgeht. Also das ist hart.
Das ist klar.
Und zum Beispiel auch in Australien 2020, das Finale, das war eine unglaubliche Reise. Also das war genau das, was ich am Anfang gesagt habe, mit um 4, 5 ins Bett, das ein paar Tage hintereinander, dann am Anfang von dem Turnier krank, früh gespielt, also wo die Woche wirklich richtig, richtig, oder die 2 Wochen richtig, richtig anstrengend waren und wo ich, finde ich, das beste Tennis in meiner Karriere gespielt habe und dann 4-6 im 5. gegen Djokovic und da fehlt halt das Sahnehäubchen drauf, aber jetzt im Rückblick war es trotzdem eine der besten Erfahrungen und Reisen in der Karriere.
Hast du da eigentlich gemerkt, das ist mich schon wieder interessiert, hast du da gemerkt, dass du eben so gut drauf bist oder ist irgendwas lockerer gegangen oder irgendwas anders gewesen, wie wenn du zum Beispiel ein paar Turniere früher ausgeschieden bist, hast du gemerkt, dass du einfach physisch besser oder die Schläge, du hast das einfach, ist das einfach so dann?
Ja, also da habe ich schon gewusst, dass ich richtig gut spiele, aber so ein Restzweifel oder Restangst bleibt immer, weil es kommt auch immer am Gegner drauf an. Also zum Beispiel damals in Australien habe ich eine richtig gute Vorbereitung gehabt, also ich war topfit. Ich habe richtig gut gespielt, das heißt, ich habe gewusst, okay, ich kann weit kommen bei dem Turnier oder da kann alles passieren. Aber dann bin ich im Vorfeld zweimal krank geworden und dann solche Sachen hauen dich dann durcheinander. Mhm. Und dann in der zweiten Runde habe ich fast verloren, mich irgendwie drüber gerettet und dann ist das Ganze wirklich zum Laufen begonnen. Mhm. Also selbst mit der besten Vorbereitung, also das war damals, glaube ich, die beste Vorbereitung, die ich gehabt habe, ist noch lange keine Garantie dafür, dass jetzt das Turnier auch gut läuft. Also da müssen echt viele kleine Mosaiksteinchen zusammenpassen.
Hat es so Gegner gegeben, wo du gern gespielt hast? Oder ist das auch ein Gegnerkriegen auch oft? Oder wo du gesagt hast, ey, wenn ich auf den komme, das taugt mir, weil der Spielstil taugt mir? Oder dieses Spiel, weil ich habe meinen Spielstil und das passt super zu dem? Oder hat es auch Gegner gegeben, wo du sagst, wow, wenn der kommt, dann mein Spielstil, da muss ich mich komplett ändern. Hat es das gegeben?
Ja, das hat es schon gegeben. Zum Beispiel gegen Zverev habe ich immer oder spiele ich echt nicht gern, weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Oder
das ist zach, gell?
Ja, extrem.
Also oder habt ihr immer gefightet gegeneinander?
Ja.
Abartige Match waren das.
Ja, weil so irgendwie, ja, ist ein ganz lustiges Matchup, weil seine Stärken treffen richtig meine Schwächen und umgekehrt genauso.
Also, okay, verstehe.
Ja, da ist irgendwie immer ein interessantes Matchup und wenn ich ihn so gesehen habe ich nie ein wirklich gutes Gefühl vor dem Match jetzt. Also das war in Australien im Halbfinale und dann im US Open Finale sowieso, wo ich gedacht habe, es wird richtig schwer, wird richtig tough. Okay. Genau, das war so ein Spieler, wo ich immer ein schlechtes Gefühl habe und wo ich jetzt auch kein gutes Gefühl habe, wenn ich ihn in meinem Raster sehe.
Ja. Aber du kennst ihn persönlich, oder?
Ja.
Ist
ja,
das eigentlich ja. So Community auch, wo ihr seid sehr oft gemeinsam aufgewachsen, sage ich jetzt mal, in der ETB oder sowas in der Art, in der Tour. Ja. Hast du viel Kontakt eigentlich mit diesen Spielern, die mit dir so groß geworden sind auch? Ja, oder geht man da so doch eigene Wege dann?
Ja, also beim Turnier schon, ja. Außerhalb weniger, weil das ist ja so eine komplett eigene Community. Mhm. Auf dem Turnier hat man dann Kontakt, aber außerhalb habe ich meine eigenen Freunde, die da sind, die ja manche auch aus dem Tennis kommen, manche nicht, mit denen ich dann wirklich eine sehr, sehr enge Bindung und Beziehung habe. Die ist mit den Tennisspielern richtig schwer möglich, aber sicher, es gibt viele, die ich seit Ewigkeiten kenne und was auch Spaß macht, mit denen Zeit zum Verbringen oder mit denen auch einmal essen zu gehen.
Muss ich auch freuen, wenn man die wieder sieht.
Ja,
ganz
ja,
normal dann.
Ja, ja. Nicht auf der gegnerischen Hälfte, aber
okay, so. Gut.
Ja,
okay, so außerhalb, wo man ganz normal chillig einmal essen geht und wie geht's? Alles gut?
Genau.
Ja. Okay, verstehe. Ja. Sag, viele Niederlagen, viele Gewinne. Wie gehst du eigentlich mit den, was motiviert dich eigentlich jeden Tag dann trotzdem zu schauen, hart zu trainieren und ein Bestes zu geben? Was motiviert dich da so?
Also die Hauptmotivation ist dann das Gefühl nach einem gewonnenen Match. Also das ist fast ein bisschen Rausch, also für die ersten Stunden. Also wirklich das Gefühl auch zu haben, okay, ich habe den Gegner, der da drüben steht, der genauso professionell ist, der sich genauso gut auf das Match, auf das Turnier vorbereitet hat, den habe ich an dem Tag geschlagen. Ich war an dem Tag, in dem Match besser als er. Mhm. Das Gefühl nach einem gewonnenen Match ist sensationell. Und für das lohnt es sich schon zum Trainieren, zum Arbeiten. Und ja, das multipliziert sich natürlich bei einem Turniersieg noch einmal ums Hundertfache, würde ich sagen. Aber ja, das Gefühl vom Gewinnen. Ja.
Cool. Hättest du eigentlich irgendwann so, oder hast du dir irgendwie Gedanken, jetzt ohne Flachs, irgendwann Gedanken gemacht, hey, wenn das nicht funktioniert, hat es einen Plan B gegeben eigentlich jemals irgendwann in irgendeiner Phase?
Nein, es hat gar keinen Plan B gegeben. Okay. Also, wie es bei meinen Eltern war, weiß ich nicht, ob die einen Plan B für mich gehabt haben, das weiß ich nicht.
Okay, aber, müssen wir mal fragen.
Ja. Aber ich für mich selber null. Also, was jetzt im Nachhinein naiv war fast, finde ich. Aber damals, ja, es hat sich immer so langsam positiv weiterentwickelt, dass auch nie, ja, irgendwie, dass ich nie einen Plan B gehabt habe. Ich war jetzt auch relativ, wie sagt man, Inselbegabung auf Tennis.
Inselbegabung, das habe ich gehört, aus dem Vlog habe ich das gehört.
Ja,
das
genau.
War sehr gut, ja.
Genau, Inselbegabung. Also ich habe sonst nicht wirklich viel gemacht und dann mit 15 bin ich auch von der Schule raus. Habe dann noch ein bisschen die Fernschule gemacht, aber sobald da meine Mama nicht mehr voll dahinter war, ist das auch im Bach runtergegangen und zum Glück ist aufgegangen. Aber ja, ich war dann echt sehr, sehr fokussiert auf den Sport und da hat es links und rechts echt wenig gegeben, was bis zu einem gewissen Grad gut war. Aber was ich auch bis zu einem gewissen Grad dann mit zunehmendem Alter bereut habe, weil irgendwann habe ich schon begonnen, auch ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen und auch irgendwie zu sehen, okay, da gibt es noch mehr, außer die Tenniswelt.
Ja.
Und das habe ich dann ein bisschen bereut, aber ja, im Endeffekt hat es schon passt. Und deshalb vielleicht war auch nie der Zweifel da, dass das auch gut ausgehen wird, das Ganze. Und deshalb war auch kein Plan B da.
Aber denkst du nicht, dass das wichtig ist, gerade du bringst ja trotzdem eine Ära trotzdem jetzt auch, ja? Und es gibt ja ganz viele junge Leute, die sagen, wow, geil, so möchte ich werden. Gibt's ja. Ne? Ja. Die haben ja vielleicht wegen dir Tennis spielen begonnen und sagen, wow, geil, so wie der Dominik möchte ich spielen können. Das ist ja Bestätigung genug, oder?
Das ist unglaublich. Also das ist ein absoluter Traum, wenn's die Kinder irgendwie so mit strahlenden Augen sehen oder wenn sie mich sehen oder wenn sie meinen Schläger spielen oder wenn sie wirklich auch ja zum Tennisspiel angefangen haben wegen mir. Das ist das mit das Wichtigste von dem Ganzen. Und finde ich, geht in alle Ebenen. Also von der Ebene, dass wirklich auch ins Profi-Tennis kommen wollen, also Leistungssport und Hochleistungssport, das ist natürlich wichtig, aber auch in der Breite, also dass viele Leute einfach so wieder zum Tennisspielen angefangen haben, weil sie mich gesehen haben oder weil sie gesehen haben, was das für ein geiler Sport ist. Und ja, wie gesagt, das ist mit eins der wichtigsten Sachen an dem Ganzen, dass man ein Vorbild ist und dass man Leute zum Sport bringt, beziehungsweise zum Tennis bringt.
Mhm. Vorbild, was du sagst, eben noch eine Frage vorweg, weil du sagst, kein Plan B war, denkst du nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg war, weil du eben nie einen Plan B hattest? Ist das nicht so bei erfolgreichen Sportlern, erfolgreichen Unternehmen, whatever, es gibt einfach keinen Plan B, ich ziehe das einfach durch. Das ist ja ganz tief da oben drinnen eigentlich, oder?
Ja.
Denkst du nicht, dass das auch ein Grund war, warum du das so geschafft hast? I don't know, aber...
Kann leicht sein, ja.
Okay. Aber hast du nie mehr Gedanken darüber gemacht, weil es für dich sowieso keine Alternative gegeben hat?
Genau, ja. Also es hat echt keine Alternative
dann
gegeben.
Dann hinterfragen wir es nicht.
Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich sonst gemacht habe.
Also. Okay, passt. Ja. Aber gibt es trotzdem jetzt im Nachhinein, wo du sagst, das wäre schon cool gewesen, wenn ich das gelernt hätte oder wenn ich das gemacht hätte ich trotzdem irgendwas jetzt im Nachhinein interessiert eigentlich? Gibt es ein Interesse?
Ja, also Interessen habe ich viele. Also,
okay.
Aber die habe ich erst jetzt im Laufe der Zeit entwickelt. Also die habe ich damals, so wie ich mit 15 bis 25, 24 habe ich die nicht gehabt. Das hat sich jetzt erst im Laufe der letzten Jahre so entwickelt, eben, okay. dass ich auch ein paar andere Interessen entwickelt habe.